Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn heute Matthias Miersch begrüßen, den neuen mächtigen Mann in der SPD, gerade Fraktionschef geworden. Und einer, von dem es in vielen Porträts, die man gerade so über ihn liest, heißt, er sei so freundlich und so gut gelaunt, was immer so ein bisschen klingt wie fast schon verdächtig gut gelaunt bei 16% in den Umfragen. Und müsste man da nicht eigentlich eher gucken wie Ralf Stegner, der zwar in Wahrheit auch ein fröhlicher Mensch ist, der aber seine gute Laune deutlich geschickter verbirgt als Matthias Miersch. Und wie kommt einer wie er klar mit dem Mann, den er bis vor kurzem noch für einen, ich zitiere, unglaublichen Hitzkopf hielt, nämlich mit Friedrich Merz? Und wie mit dem neuen Außenminister, mit Wadephul, dem er als Aufgabe mitgibt, ich zitiere, in Israel auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Das ist ein neuer Sound. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ja, was ist das eigentlich für eine neue Mannschaft da in Berlin? Wollen wir Christina Dunz fragen, die sehr gut Bescheid weiß und die auch die Feinheiten kennt. Zum Beispiel Matthias Miersch, der seine Anwaltslaufbahn, glaube ich, interessanterweise in der Kanzlei von Gerd Schröder begonnen hat. Deshalb gehörte er zu den Frogs, zu den Friends of Gerd. Jetzt aber gehört er auch zu den Frolls, zu den Friends of Lars. Was bedeutet das für die Neuausrichtung der SPD, wollen wir Sie fragen. Und dann hat man ja als Frauenbeauftragter auch noch mal eine ganz andere Frage, nämlich warum sind wirklich alle, was die neue Koalition angeht, also wirklich alle, die was zu sagen haben, männlich? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Ja, nur für den Fall, dass irgendwer gerade das Gefühl entwickelt, dass endlich mal wieder genug Geld für alles da ist, gibt es diesen Mann. Einer der einflussreichsten Ökonomen Deutschlands, war mal in der SPD, glaube ich sogar, stand dann plötzlich längere Zeit unter FDP-Verdacht, weil er als wichtigster Berater von Christian Lindner gilt. In Wahrheit ist er das, was seine Kollegen auch sind, nämlich ein unabhängiger Wissenschaftler, der trotz Rekordverschuldung und sehr viel Geld warnt und sagt, wir müssen weiter sparen, und zwar nicht nur ein bisschen. Und er sagt auch, dieser Koalitionsvertrag ist in Wahrheit eine Niederlage für alle liberalen Ökonomen Deutschlands. Warum? Fragen an Lars Feld. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Gleich zu Beginn aber haben wir die große Chance, mit einem zu sprechen, der die Situation in der Ukraine so gut kennt wie kaum ein anderer. Gerade zurück aus der Ukraine, preisgekrönter Kriegsreporter, dessen Fernsehdokumentation über die Schlacht um Bachmut beispielsweise mit zum Besten gehört, was es dazu gibt, in der er die Geschichte dreier Soldaten erzählt, 18 der Jüngste, die gleich zu Beginn in den Krieg ziehen. Nur ein Jahr später sind zwei von ihnen tot. Kommt gerade zurück aus Donetsk, glaube ich, wo er mit einer Drohneneinheit über 48 Stunden lang in einem Erdloch hockte. Sie sind dort beschossen worden, sagt er. Und trotzdem geht er dorthin, weil er sagt, ich habe das Gefühl, dass ich dort bei den einfachen Soldaten die ehrlichsten Antworten kriege. Es war genau der Moment, in dem in Istanbul auch verhandelt wurde. Ironischerweise, keiner in dem Erdloch, sagt er, hat diese Verhandlungen auch nur eine Sekunde lang ernst genommen. Die kennen offenbar Putin und seine Leute. Herzlich willkommen, Ibrahim Naber. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Wohlbehalten und gesund. Ja, freue mich sehr auf diesen Abend. Herr Miersch, die erste Frage an Sie. Die Meldung heute der New York Times, eine Meldung, die die EU und auch Friedrich Merz, mutmaßlich auch Sie, geschockt hat. Trump gibt sozusagen die Forderung nach einer Waffenruhe von Putin auf, zieht Sanktionsdrohungen zurück und sagt, das sollen die mal unter sich machen, Russland und die Ukraine. Was bedeutet das jetzt auch für dieses Ultimatum, das im Raum steht?
Es zeigt jedenfalls den Ernst der Lage und dass wir augenblicklich jedenfalls nicht auf die Amerikaner bzw. auf den amerikanischen Präsidenten bauen können, wie wir es beispielsweise unter Präsident Biden gemacht haben. Mhm. Allerdings müssen wir sehen, wenn wir die letzten Wochen jetzt sehen und die Reaktionen des amerikanischen Präsidenten, die schwanken ja sehr. Deswegen ist meine Hoffnung nach wie vor, dass es eine Allianz gibt zwischen den Europäern und den Amerikanern und dem amerikanischen Präsidenten. Das ist dringend notwendig eigentlich. Aber dieses heute ist schon ein schlechtes Signal.
Was wird jetzt aus dem Ultimatum? Wir fordern Russland dazu auf, ab Montag 30 Tage die Waffen unkonditioniert schweigen zu lassen. Wir werden gemeinsam mit Präsident Trump alles in der Macht Stehende tun, um die Ukraine zu unterstützen, auch durch Ausweitung von Sanktionen. Und jetzt?
Ich gehe davon aus, dass die europäischen Staatschefs sich jetzt auch nach dem heutigen Tag natürlich eng beraten und abstimmen. Ich will dem nicht vorgreifen, aber klar ist, dass natürlich alles getan werden muss, um einfach den Druck auf Putin weiter hochzuhalten. Und dazu brauchen wir natürlich auch die Amerikaner.
Das sieht ja nicht so aus, als ob die mitmachen würden.
Das werden wir sehen. Ich glaube schon, dass man ja bei Trump gesehen hat, wie sich die Meinungen innerhalb der letzten 14 Tage auch verändert haben. Und man muss jetzt noch mal angucken, ob er das, was er heute sagt, ob das morgen noch gilt oder ob es nicht doch noch eine Dynamik geben kann.
Aber mal ganz naiv die Frage, gab es da jemals einen Plan B?
Also ich glaube schon, dass die Europäer natürlich immer auch einen engen Draht zu den Amerikanern gehabt haben.
Ich meine,
es
ist einen Plan ohne Trump. Also, wenn man sich da hinsetzt und sagt, wir fordern jetzt eine 30-tägige Waffenruhe, das ist ein Ultimatum.
Ich bin nicht Staatschef der Staaten, die das gemacht haben. Und insofern kann ich die Frage jetzt auch nicht beantworten, wie es weitergeht. Aber wir werden jetzt sehen. Ich gehe davon aus, dass natürlich auch in anderen Alternativen gedacht wird.
Ich muss noch mal fragen. Also da sitzt der Fraktionschef der SPD. Sie sind nicht irgendwer. Ja. Sie sind da nah dran. Sie sind der mächtigste Mann direkt nach Lars Klingbeil oder so. Vielleicht auch noch mächtiger. Sie sagen dem letzten Endes, wo es lang geht. Sowas muss doch abgestimmt sein. Muss doch klar sein, wenn dann. Ich habe das diese Woche schon mal gesagt. Ein Kollege in der Süddeutschen Zeitung hat neulich so einen schönen Vergleich gezogen. Wir wissen das alles seit den Anfängen der Bibel. Wenn du in den Apfel beißt, dann fliegst du raus. Aber jetzt stellt sich raus, wir setzen uns dahin und haben offenbar noch nicht mal eine Platzpatrone im Gepäck.
Na, das ist jetzt eine Unterstellung. Ich gehe davon aus, tatsächlich, dass es auch diese Alternativszenarien gibt. Aber ich bitte ihn bitte da auch um Verständnis, dass wir jetzt nicht darüber philosophieren. Dafür ist die Lage zu ernst. Und ich bin mir sehr sicher, das Vertrauen in die europäischen Staatschefs kann man schon haben.
Der Bundeskanzler hatte, als er in diesem Format, das wir gerade sehen, in Kiew war, also mit den Staats- und Regierungschefs von Polen, Frankreich und Großbritannien und mit Zelensky, sich auf ein Telefonat mit Trump auch berufen und hat gesagt, er steht an unserer Seite. Dann gab es die nächste Möglichkeit, als die Europäische Politische Gemeinschaft in Tirana in der vorigen Woche zusammengekommen
ist. Sie waren da dabei, ne?
Da war ich dabei. Mhm. Und es war so, dass sich diese vier wieder zusammengesetzt haben und Macron Trump anrief, der im Flieger war, auf dem Weg nach Hause. Und auch da, so ist es übermittelt worden, habe Trump Unterstützung für die europäische Linie zugesichert. Und man muss einfach sagen, dass das überhaupt nichts bedeutet. Es ist dann eben in dem Moment, wo er mit Putin spricht, alles wieder vergessen. Und so war es vielleicht möglich, dass sich das Europa ein Stück zusammenrückt und dass auch der Bundeskanzler sagen kann, wir fordern hier unkonditionierten Waffenstillstand und so weiter. Aber sie haben tatsächlich weder die Bundesregierung noch Europa gar nichts in der Hand, weil das, womit gedroht wurde, nämlich mit neuen Sanktionen, das dauert ewig und wir haben jetzt das 17. Paket, das 18. wird vorbereitet und schon 16 Pakete haben nicht dazu geführt, dass sich in der Ukraine was verbessert hat.
Mein Thema, bevor wir gleich zu Ibrahim Naber kommen, dessen Einschätzung ich dann auch bitten würde, weil es interessant ist, geht nicht darum, Sie jetzt hier irgendwie in die Enge zu treiben, Herr Mirsch. Ich verstehe, wie unvorstellbar schwierig es ist, unter solchen Bedingungen Politik zu machen. Also da hast du jemanden, der erratisch alle halbe Stunde sozusagen seine Meinung ändert. Ich verstehe das total und habe größten Respekt davor, es dennoch zu versuchen. Aber sozusagen war es, zumindest können wir uns vielleicht darauf einigen, leichtsinnig in gewisser Weise ein Ultimatum zu stellen, erster Teil, und sich zweiter Teil auf Trump zu berufen. Weil man doch mittlerweile eine Idee davon hat, wer da eigentlich sitzt.
Ich glaube schon, dass auch alle, die da miteinander gesessen haben und telefoniert haben, und Frau Dunz hat ja eben darauf hingewiesen, Trump hatte etwas ganz anderes zugesagt. Insofern, glaube ich, müssen wir alle dazu lernen, was das bedeutet, wenn es eine Zusage dieses amerikanischen Präsidenten gibt. Das heißt aber auch, dass es nicht verloren ist, sondern dass es durchaus Dynamiken geben kann, dass die Europäer nach wie vor auch mit Trump zusammen etwas hinbekommen. Mhm. Aber ich sage heute, das ist schon eine Zäsur. Nur ich gehöre nicht zu den Politikern, die einfach hier sagen, neue Lage und jetzt haben wir das und das und jetzt geht's schon ganz einfach. Das ist nicht so einfach.
Ja. Haben Sie recht.
Zur Ehrlichkeit gehört es einfach dazu.
Wobei, das ist tatsächlich eine neue Lage jetzt.
Es ist eine neue Lage, ohne Frage. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Telefone der europäischen Staatschefs augenblicklich auch mächtig glühen.
Bitte. Herr Naber.
Gewissermaßen erleben wir doch, dass Trump die Europäer immer und immer wieder vorführt. Und das ist, glaube ich, jetzt der letzte Beweis, was wir jetzt erleben, auch nach Istanbul. Ich war dort in Kiew, als März und die Koalition der Willigen aufgetreten sind. Sie haben alle gesagt, entweder ein Waffenstillstand durch Putin oder ab Montag harte Ansagen, harte Sanktionen. Und auch in allen Gesprächen, die wir übrigens abseits von den großen Staatsmännern dort geführt haben, in Kiew, im Präsidentenpalast war das, uns wurde immer wieder gesagt, die Amerikaner sind an Bord, Trump ist an Bord. Ja, da haben sich alle drauf berufen.
Ja.
Aber was ist passiert? Wir sehen immer und immer wieder, dass Trump dann wieder abrückt. Und die Lektion muss doch eigentlich für uns sein, wir können uns darauf nicht mehr verlassen. Ich verstehe natürlich, dass es politisch den Zwang gibt. Mhm. Wir haben Abhängigkeiten. Mhm. Bei der inneren Sicherheit, bei der äußeren Sicherheit, wenn es um die Ukraine geht, auch übrigens, wenn es um unsere eigene Sicherheit hier, was Terrorbekämpfung angeht, von den Vereinigten Staaten. Aber wir können uns darauf nicht mehr verlassen. Wir brauchen eine eigenständige Antwort auf Putin.
Aber das ist interessant, was Sie sagen, Herr Naber. Sie waren da unmittelbar dabei.
Ja.
Und haben das auch anders wahrgenommen, nämlich so, wie die weite Teile der deutschen Öffentlichkeit das auch wahrgenommen haben. Nämlich, das ist eine harte Ansage. Deswegen hat ja diese Öffentlichkeit jetzt auch so viele Fragen.
Das war ein klares Ultimatum.
Was folgt denn jetzt daraus? Sie haben das als Ultimatum wahrgenommen.
Das war ein klares Ultimatum. Das war auch eigentlich direkt in den Gesprächen, in den ersten Minuten, nachdem
die da aufgetreten sind. Und was war denn die Androhung an Konsequenz?
Die Konsequenz war, ab Montag Sanktionen, entweder ab Montag Waffenstillstand oder wir bereiten Sanktionen vor. Und, das hat übrigens Starmer auch gesagt, kein Wenn, kein Aber mehr von Putin, also kein Rauszögern mehr, dann auch neue Waffenlieferungen. Das war die Ansage.
Herr Feld, wir haben einen Top-Ökonom hier, Sanktionen.
Ich bin bei Sanktionen immer sehr skeptisch.
In dem konkreten Fall, Sie schauen sich das ja wahrscheinlich auch an. Wir haben uns die Zahlen mal angesehen. Die Amerikaner 6.500 Sanktionen, die EU über 2.000, was Russland angeht. Und ich höre und lese von Menschen, die dort sehr nah dran sind, die haben zwar eine Inflationsrate von 10%, aber zahlen Löhne, die deutlich über dieser Inflationsrate sind, haben sich andere Handelswege erschlossen, haben ein eigenes Bezahlsystem zwischen Russland und China entwickelt, bezahlen teilweise in Kryptowährung, all solche Dinge. Also das wirkt alles wahnsinnig zahnlos und sind offenbar in der Lage, Herr Naber, helfen Sie mir, Millionen, also wirklich Millionen Drohnen pro Jahr herzustellen.
Ja.
Die Russen. Millionen.
Beide Seiten produzieren zwischen 2 und 5 Millionen dieser FPV-Drohnen, dieser Kamikaze-Drohnen pro Jahr.
Pro Jahr?
Ja. Mhm.
So, dafür brauchst du Technik, Technologie, dafür brauchst du Sensoren, Chips, alles Mögliche. Haben die alles. Das heißt, Sanktionen wirkungslos.
Wir sehen fast in diesem Fall sehr deutlich, dass Sanktionen immer ein Stück weit ins Leere laufen. Es ist nicht so, dass sie gar keine Wirkung haben in dem Land, das betroffen ist. Es gibt Beschränkungen für die Bevölkerung. Die merkt das dann auch durchaus. Ist also nicht so, dass das gar keine Wirkung hat. Aber mit Sanktionen beendet man keinen Krieg. Mit den Sanktionen schafft man es nicht, dass der Sanktionierte dann tatsächlich beitritt und klein beigibt. Also insofern ist auch dieses Ultimatum, so wie Sie es formulieren, zunächst mal auch ein Stück weit zahnlos, weil man ja abstellt auf Sanktionen bei dem Ultimatum. Und wie Frau Dunster sagt, das haben wir das 17. Paket. Ist ganz interessant, dass man jetzt erst mal dran denkt, die Schattenflotte der Russen, die durch die Ostsee und auch durch andere Meere fährt, zu versuchen aufzuhalten. Aber ich würde eigentlich eher erwarten, dass zu einem Ultimatum gehört, wenn es jetzt nicht passiert, dann liefern wir Waffensysteme.
So, das hat Herr Naber gerade gesagt. Sie sagten gerade, es war im Präsidentenpalast Thema.
Das war Thema,
dann liefern
wir auch Waffen. Es ging auch immer um die militärische Dimension. Die Sanktionen waren das, was ganz offen und ganz klar ausgesprochen wurde. Aber es auch in den Statements, die man von Starmer und so gesehen hat, hat immer diese militärische Komponente eine Rolle gespielt. Ich glaube, Merz hat gesagt, dann werden wir die Ukraine weiter unterstützen. Und unterstützen heißt natürlich auch, wir liefern Waffen oder neue Waffensysteme. Also all das hat da eine Rolle gespielt. Und das kann man nicht beiseite wischen. Es ging nicht nur um Sanktionen. Das Ultimatum war ganz klar, Sanktionen und Waffen. Wenn Putin nicht ab Montag zustimmen.
Und Waffen heißt dann im Zweifel auch Taurus?
Das hieße im Zweifel auch weitreichende Waffen, die die Ukraine unbedingt braucht, um zumindest etwas Druck von dieser Front aktuell zu nehmen.
Auch das ist interessant, weil ich habe hier immer wieder Menschen sitzen, Experten, die sagen, das wäre nicht der Gamechanger, nicht mehr. Das sagen sie, glaube ich, auch so, weil ja die Logistik nicht mehr über die Kertschbrücke läuft, über die Krim, sondern andere Wege. Aber Sie sagen, dennoch wäre das zwingend notwendig? Warum?
Zwingend notwendig. Die Ukraine ist seit mindestens einem Jahr an der Front im Rückschritt. Sie verliert jeden Tag, jede Woche, jeden Monat Gebiet.
Können Sie das mal versuchen zu quantifizieren?
Ich kann es auch quantifizieren, ja. Also wir hatten Ende des vergangenen Jahres hatten wir eine Phase, da haben die Russen relativ viel gewonnen. Also immer noch langsam, aber relativ viel. Da geht es um etwa 700 Quadratkilometer pro Monat. Das ist etwa die Fläche von Hamburg, wenn ich nicht ganz falsch liege. Anfang dieses Jahres sind wir wieder bei 200 bis 300 Quadratkilometern gewesen. Ich glaube, das ist März, Februar. Also den Ukrainern ist es gelungen,
das Tempo zu
verlangsamen. Aber es ist halt immer noch ein stetiges Zurück.
Und warum wäre Taurus dann jetzt so wichtig?
Die Ukrainer haben das große Problem, dass sie zwar eigene Langstreckendrohnen, Kamikaze-Drohnen entwickeln, mit denen können sie auch ein bisschen tiefer in Russland zuschlagen. Aber die haben nicht diese Wucht, die wir jetzt gerade hier im Bild sehen, wie zum Beispiel ein Taurus. Und sie haben auch nicht die Präzision wie ein Taurus. Die Briten und die Franzosen haben ja schon ähnliche Marschflugkörper geliefert in den vergangenen Jahren mit Storm Shadow, mit Scalp. Das Problem ist, dass es die nur in sehr begrenzter Anzahl gibt. Und die sind im Grunde schon fast vollständig aufgebraucht. Es gibt vielleicht noch ein paar, aber die sind im Grunde, da kann man keine großen Sprünge mehr machen. Und natürlich würde, wenn Deutschland ein paar Dutzend oder vielleicht sogar 150 von diesen Taurus-Marschflugkörpern liefert, könnte man dort auf jeden Fall Druck nehmen von den ukrainischen Truppen.
Weil man dann sozusagen im Hinterland die entscheidenden Logistikzentren und so weiter trifft?
Genau, man kann dort Waffenlager zerstören, man kann vielleicht auch Kommandoposten zerstören. Man kann dort Druck nehmen. Man kann dort eben das zerstören, was Russland hilft, diesen Krieg zu führen.
Mhm. So, und ohne, dass ich Ihnen jetzt eine neue Taurus-Debatte ans Bein binden will, Herr Mirsch, aber wir wollen nicht Kriegspartei werden. Und so haben wir auch immer die Ablehnung der Taurus-Lieferung begriffen. Und dabei bleibt es. Zitat Ende. Von wem?
Das von mir.
Genau.
Und wir haben eben auch erlebt ja in den letzten Jahren, dass diese Debatten über einzelne Waffensysteme immer wieder geführt wurden, von Game Changer gesprochen wurde, was dann am Ende so nicht eingetreten ist. Und wir haben eine Entscheidung unseres Bundeskanzlers Olaf Scholz gehabt, der aus unterschiedlichsten Gründen auch zum Beispiel das Thema nicht zur Kriegspartei zu werden, aber auch aufgrund von Informationen der Dienste, die dazu geführt haben, dass nicht öffentlich über diese Gründe diskutiert worden sind, die aber für ihn ausschlaggebender Grund gewesen ist, der den Eid auf die deutsche Verfassung geschworen hat, zu sagen, bei aller Betroffenheit der Berichte, die wir jetzt zur Kenntnis nehmen auch, dass wir dieses Risiko nicht eingehen. Und das ist jetzt Aufgabe der neuen Bundesregierung. Ich gehe davon aus, dass Friedrich Merz mit identischen Informationen versorgt wird. Und unsere Haltung, die wir dort hatten, die habe ich dort betont. Wir haben gleichermaßen jetzt vereinbart, dass wir nicht über die Waffensysteme, Waffenlieferungen in der Öffentlichkeit diskutieren in dieser Koalition, auch um Putin nicht in die Lage zu versetzen, kalkulieren zu können. Aber klar ist, und das hat Boris Pistorius beispielsweise heute gerade wieder erklärt, die Ukraine hat Produktionskapazitäten, die sie augenblicklich nicht nutzen kann. Da sind die Europäer gefragt und gefordert, dieses sie in die Lage zu versetzen. Und insofern wird es natürlich weitere Waffenlieferungen geben.
Nochmal, ne? Ich habe das Thema nicht aufgemacht. Zitat von Ihnen.
Sie haben es aufgemacht, indem Sie jetzt das Zitat
gemacht. Nein, aber ich lese Ihnen Ihr eigenes Zitat vor. Sie haben öffentlich darüber geredet. Ja. Ich war es nicht.
Ja, aber ich wurde
eben auch gefragt. Ich will nur wissen, ob es dabei bleibt.
Und insofern sage ich Ihnen jetzt, wir haben uns in dieser Koalition darauf verständigt, öffentlich nicht darüber zu diskutieren. Und das werde ich hier nicht tun. Aber meine Haltung,
Sie haben es ja schon gemacht.
Meine Haltung, das war vor der Koalitionsbildung, die Haltung der SPD, die habe ich dargestellt. Und das ist die Haltung im Moment, wie wir in diese ganzen Gespräche reingehen.
Frau Dunz, was passiert da im Hintergrund?
Ich bin mir nicht sicher, ob der Bundeskanzler auch dieses Wahlkampfthema brechen wird, also umschwenken wird.
Auf SPD-Linie.
Er hatte auf SPD-Linie, er ist bei der Schuldenbremse eingeknickt, er macht einen etwas weicheren Ton bei der Migrationspolitik. Und er war ja derjenige, die Union hat ja auch zwei Anträge dazu gestellt, dass Taurus geliefert werden muss. Und er hat einen sehr wichtigen Satz gesagt, fand ich, dass meiner Ansicht nach das absolut richtige und einzig richtige Signal an Putin war, nämlich, dass man keine Angst vor Putin haben darf. Und Sie werden jetzt die Gründe nicht nennen, die Herr Scholz weiß, warum er Taurus nicht liefern wollte. Er hat aber immer etwas nebulös davon gesprochen, er will keinen dritten Weltkrieg. Also kann man sich das nur so zusammenreimen, dass es eine konkrete Drohung von Putin gibt, wie Deutschland dann, also eine russische Reaktion auf Deutschland. Damit, das wäre gut, wenn das irgendwann aufgelöst werden könnte, wenn Sie sagen, es gibt da Geheiminformationen. Und Herr Merz würde jetzt auch darauf umschwenken. Fakt ist, dass die Ukraine, das ist richtig, es ist kein Game Changer, aber sie geht vor unseren Augen vor die Hunde, wenn nichts mehr passiert und wenn es so zahnlos bleibt, wie es jetzt im Moment ist. Und da ist diese Waffenfrage natürlich jetzt wirklich zu klären. Und wenn Sie sagen, Sie sprechen nicht mehr drüber, dann wird das natürlich, ist das, glaube ich, eine Lücke, wenn das, wenn die Bürger darüber nicht mehr informiert werden.
Also zunächst einmal finde ich es ganz schwierig, wenn Sie sagen, wenn man vor Angst etwas macht.
Das ist, ein Bundeskanzler
zu unterstellen, dass er aus Angst etwas nicht macht.
Nein, ich habe Herrn Merz zitiert. Er hat gesagt, man darf keine Angst vor Putin haben.
Das ist auch so. Und dennoch hat ein Kanzler den Eid geschworen auf die deutsche Verfassung, auch Schaden vom Volke abzuwenden. Und deswegen muss man, glaube ich, einem Regierungschef, egal ob er Olaf Scholz heißt oder Friedrich Merz, zubilligen, dass er in Kenntnis der Dinge, die gerade der Geheimhaltung auch unterliegen, dass er diese Entscheidung trifft und dann natürlich auch erklärt. Und in diesem Prozess ist diese Bundesregierung. Und insofern glaube ich schon, dass Friedrich Merz sich dazu auch erklären wird. Aber ich bitte einfach um Verständnis, dass wir jetzt diese einzelnen hochsicherheitspolitischen Aspekte öffentlich diskutieren.
Eine Frage noch. Macht der Bundeskanzler oder hat der Bundeskanzler Olaf Scholz den Bürgern nicht viel mehr Angst gemacht mit der Haltung, ich weiß was, das ist so schlimm, wir könnten in einen dritten Weltkrieg kommen und deswegen können wir das nicht machen. Ich glaube, die Verunsicherung war größer, als wenn jemand sagt, wir dürfen uns keine Angst machen lassen.
Das habe ich völlig anders wahrgenommen in den letzten Jahren. Im Gegenteil, gerade bei dieser Frage habe ich auch gerade von den großen Scholz-Kritikern im Wahlkampf, auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern gehört, dass sie sehr dankbar gewesen sind, dass all der Druck, der auch medial gemacht wurde, durch ein großes Maß an Besonnenheit ausgeglichen worden ist und hier nicht einfach dem Lauten nachgegeben wurde. Und es ist ja nicht so, wenn Sie sagen, wenn jetzt nichts mehr passiert. Es passiert ja eine Menge nach wie vor. Wir unterstützen die Ukraine. Mhm. Die Europäische Union hat gerade heute beschlossen, dass die Rüstungsverteidigungsausgaben nicht der Schuldenregel unterfallen. Das heißt, es ist ja doch auch vieles im Fluss, sodass ich finde, dass man hier nicht mit Schwarz und Weiß
alte Regierung, darf. Neue Regierung, nur fürs Protokoll dazu gesagt. Anna, wie haben Sie das denn wahrgenommen?
Taurus?
Taurus, die Debatte darum und die Frage, ob da ein deutscher Kanzler ist, der Angst davor hat, um es mal anders zu formulieren, ein bisschen provokant, der sozusagen über das Stöckchen drüber springt, wenn der Putin es hinhält, nach dem Motto, schickt eine Rakete da rein, stellt sich dann auf die Bühne und sagt, es ist eine furchtbare Eskalation und gibt im Spiegel Interviews und warnt vor dem Dritten Weltkrieg. Also kleiner wurde es nicht gemacht. Also wenn das nicht der Eindruck ist.
Das haben Sie sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, eigentlich ab der Panzerdebatte, die wir am Anfang hatten, haben wir ja bei Scholz gesehen, dass er immer wieder erst geliefert hat, als der Druck dann maximal wurde. Und die Waffen eigentlich an der ukrainischen Front, das habe ich selbst gesehen, immer zu spät ankamen. Diese Panzer kamen viel zu spät, die wären bei der Gegenoffensive gebraucht worden, die es gab. Das Gleiche sehen wir jetzt auch wieder bei Taurus. Was ich nicht verstehe, man kann ja aus verschiedenen Gründen dagegen sein.
Genau, finde ich auch.
Ja,
aber
ich verstehe das Argument nicht, dass wir dadurch zur Kriegspartei werden. Ich habe mit zahlreichen Militäranalysten, Gustav Kressel, Markus Reisner geredet. Ich habe auch mit Leuten wie Herrn Kiesel Wetter mich auch schon unterhalten und ich habe keinen vernünftigen Grund gehört, wie wir dadurch zur Kriegspartei werden. Ich habe auch schon davor gesagt, die Briten und die Franzosen haben ähnliche Marschflugkörper auch mit einer enormen Wirkung schon geliefert. Das hat nichts an der Lage zwischen Russland und diesen Ländern geändert. Es ist ein weiteres Waffensystem, es wird nicht der Gamechanger sein, aber es würde eine Wirkung entfalten für die ukrainische Armee und es würde sie entlasten. Es wäre wichtig.
Ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass es nicht nur darum ging, nicht Kriegspartei zu werden, sondern Boris Pistorius hat vor wenigen Tagen gerade noch mal darauf hingewiesen, dass es eben auch um Abwägungsprozesse geht, die hoch sicherheitsrelevante Informationen haben, die eben nicht der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden können. Und insofern muss man, glaube ich, an dieser Stelle auch einem Regierungschef wirklich vertrauen.
Ich würde genau einmal die Frage anders wenden und dann auch weg von Taurus, Herr Miersch. Wenn Merz jetzt die Entscheidung treffen würde, zu liefern, würden Sie als SPD das mittragen?
Ich glaube, dass wir augenblicklich in einem Prozess sind, wo wir das diskutieren in der Regierung, okay, nicht die Lieferung, sondern die Sicherheitslage. Und ich gehe davon aus, dass es dazu nicht kommt. Aber wir werden,
dass es nicht
werden,
zur Lieferung
dass
von
es
Taurus
nicht
kommt.
Zu einer Lieferung kommt, weil die Situation sich nach meiner Einschätzung in der Abwägung, die Olaf Scholz getroffen hat, nicht verändert hat. Aber wir werden das sehen. Und insofern, glaube ich, sind wir alle jetzt gut beraten, dieser Regierung, dieser neuen Regierung auch die Zeit zu lassen, diese Dinge auszuwerten und dann abzuwägen.
Interessant. Naja, kann nicht alles sagen, was er wirklich denkt. Herr Mirsch, verstehe ich auch.
Ich denke, also ich sage eigentlich
aber
Sie müssen
nein,
Sie mir schon gestehen,
nein, wenn Sie jetzt, wenn
dass
Sie sich,
dieses hier nicht, es
nein,
geht
wenn Sie
um hochsensible
ja,
Dinge.
Aber wenn Sie sich jetzt hier hinstellen und sagen, irgendwie, ich bin gegen die Lieferung von Taurus, was ich zwischen den Zeilen deutlich spüre, aber wenn Sie das offiziell sagen, haben Sie morgen ein größeres Thema. Deswegen können Sie das nicht machen, das verstehe ich. Aber es ist, also wie soll man sagen, Sie haben es nicht gesagt, aber deutlich gemeint.
Ich glaube, man muss jetzt auch den politisch Verantwortlichen den notwendigen Respekt und auch das Vertrauen entgegenbringen. Ja. Es ist gerade nach heute, gerade nach der Äußerung von Trump, eine Situation, die, glaube ich, verdient, dass man einmal richtig durchatmet.
Herr Nava ist bei uns, der gerade aus der Ukraine kommt. Ich lese seit langer Zeit Ihre Reportagen, nicht nur aus der Ukraine, und weiß, dass Sie jemand sind, der so nah dran ist wie wirklich wenige andere. Sie gehen da ein hohes Risiko ein. Vielleicht können wir das einmal kurz zeigen. Sie sind selber jetzt beschossen worden. Wir haben gerade über Drohnen gesprochen. Und Sie sagen, das hat eine Dimension mittlerweile. Das konnten auch Sie sich nicht vorstellen. Können Sie einmal beschreiben, was da passiert ist hier in dieser Situation?
Also hier verlassen wir gerade nach 36 Stunden die Position direkt an der Front bei Toretsk. Toretsk ist ein Ort, den die Russen schon eingenommen haben. Wir waren ein paar Kilometer davon entfernt. Und wir verlassen das Erdloch, wo wir dieses ukrainische Drohnenteam begleitet haben. Und als wir dort rausgehen, 200 Meter laufen wir, hören wir plötzlich das Surren, das wir gerade auch hören, von den Kamikaze-Drohnen der Russen. Und die machen Jagd auf uns. Wir springen in die Büsche, wir verstecken uns dort, das sieht man jetzt gerade. Wir sehen einen Militärtransporter vorbei. Die Drohnen gehen direkt auf diesen Militärtransporter der Ukrainer und bringen ihn zur Explosion. Wir sind dann in dieser Baumreihe geblieben für mindestens 20 Minuten, 30 Minuten. Und die russischen Kamikaze-Drohnen haben Patrouillen geflogen. Also wir haben...
Die haben Sie gesucht?
Die haben uns gesucht und hier sind wir gerade weg. Wir mussten diesen Teil rennen, weil das war ein offenes Feld.
Und war das morgens oder abends?
Das war 4.10 Uhr am Morgen. Und das war das Erdloch, in dem wir geschlafen haben dort.
Wie läuft das ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Sie sagten gerade, die Produktion hochgefahren auf 2 bis 3 Millionen Drohnen.
Ja.
Beide Seiten. Das heißt, Drohnen sind das entscheidende Ding in diesem Krieg mittlerweile?
Es ist einer der ganz entscheidenden Waffen aktuell. Wir haben dort an der Front selbst erlebt, dass es wirklich so ist, dass diese Elite-Drohneneinheiten auf beiden Seiten aktuell darüber entscheiden, ob irgendwelche mechanisierten Brigaden überhaupt Vorstöße machen können oder nicht. Eigentlich stürzen die sich auf alles, was sich bewegt, jedes einzelne Fahrzeug, jeden einzelnen Soldaten.
Was sehen wir da?
Das sind diese sogenannten First-Person-View-Drohnen, FPV-Drohnen. Das war in diesem Erdloch, wo wir die ukrainischen Soldaten...
Also gesteuert von diesen Einheiten.
Von diesen Einheiten. Ja. Hier sehen wir gerade die Sprengsätze, die sie dort dran basteln. Man muss sich das wirklich vorstellen. Die basteln an der Front diese FPV-Drohnen selbst zusammen. Also die Sprengladungen daran, den Akku daran. Und steuern dann bis zu 40 dieser Kamikaze-Drohnen pro Tag. Wenn die Russen quasi angreifen, also wenn die Russen wirklich mit ihren Einheiten, auch mit mechanisierten Einheiten losgehen, können die stundenlang diese Einsätze fliegen.
Wie hat das diesen Krieg, diese Front verändert? Also Sie beschreiben das so, dass Sie sagen, im Grunde, Sie waren ein paar Kilometer von der russischen Linie entfernt.
Von der Zero Line, ja.
Und was passiert dazwischen? Passiert da überhaupt noch irgendwas? Also Infanteristen, treffen die noch aufeinander oder passiert das jetzt alles über Drohne?
Das passiert noch, aber wirklich nur noch ganz selten oder seltener. Und die Grauzone zwischen der ersten ukrainischen Linie und der ersten russischen Linie wird größer. Es gibt einfach einen riesen Killing Field. 10 Kilometer, 12 Kilometer, wo jeder Schritt ins Freie, jeder Schritt aus diesen Baumreihen heraus eigentlich tödlich ist oder tödlich sein
potenziell,
kann.
Potenziell, ja.
Potenziell. Und das ist eine Riesenveränderung. Also wir waren 2023 zum Beispiel noch in der schwer umkämpften Stadt Bachmut.
Ja.
Dort konnten wir ukrainische Drohneneinheiten 1,5 Kilometer von den russischen Einheiten noch begleiten. Wir sind durch diese Stadt gelaufen. Wenn wir das heute machen würden, würden wir sehr wahrscheinlich keine 20, 30 Minuten überleben, weil sich diese Kamikaze-Drohnen in einer Vielzahl und Dichte in den Frontgebieten aufhalten, die dir keine Chance lassen.
Was sehen wir da?
Das ist jetzt gerade der Start einer Kamikaze-Drohne durch die Ukrainer. Das ist einer der Soldaten, Tors, ein 25 Jahre alter Ukrainer. Er stellt die Drohne dahin, sie hebt jetzt gleich ab und fliegt Richtung russisch besetzte Gebiete ein paar Kilometer entfernt. Und er rennt sofort wieder ins Erdloch, weil er natürlich auch im Freien ein Ziel ist, ein potenzielles. Und hier sehen wir den 21 Jahre alten Kit. Kit heißt auf ukrainisch Kater, ist sein Kampfname.
Ein 21-Jähriger,
freiwillig gemeldet im vergangenen Jahr. Der fliegt jetzt diese Kamikaze-Drohne in eine russische Stellung in einer anderen Baumreihe. Die Jungs sitzen in einer Baumreihe auf der einen Seite, die Russen sitzen in Erdlöchern auf der anderen Seite. Man sieht hier die Angriffe von dieser Einheit, wie sie wirklich, beide Seiten machen Jagd auf jeden einzelnen Soldaten. Mit diesen 300, muss ich das mal vorstellen, $300 kostet diese Kamikaze-Drohne am Ende, wenn sie zusammengebastelt ist.
Das heißt, Töten ist günstig geworden?
Ist extrem günstig geworden, extrem einfach geworden. Diese Drohnen haben jetzt, es ist wirklich eine Drohnenrevolution, auch gerade nochmal durch diese Glasfaserdrohnen entstanden und auch durch die KI kommt noch dazu. Glasfaserdrohnen sind im Grunde Drohnen an der Schnur.
6 Kilometer lang, habe ich gelernt.
Bis zu 6 Kilometer, bis auch weiter mittlerweile, länger. Und das Problem ist, dass man die nicht mehr jammen kann. Man kann keine elektronischen Störmaßnahmen mehr einsetzen, um diese Drohnen zum Absturz zu bringen. Und das setzen die Russen seit einigen Monaten verstärkt ein. Die Ukrainer rollen es jetzt gerade immer mehr aus. Ich habe da auch eine Einheit besucht, die das selbst produziert. Aber auch das ist ein Riesenproblem. Und KI-gesteuerte Drohnen, das kommt auf uns zu.
KI-gesteuert heißt, wenn du es schaffst, den Funkkontakt zur Drohne zu unterbrechen, dann findet die Drohne selbstständig ihr Ziel,
ja.
Also, weil sie durch KI angelernt weiß, was ein Panzer ist, was ein Schützenpanzer ist und so weiter.
Genau, die Vision ist, sind wirklich dann auch Drohnenschwärme KI gesteuert, dass wirklich eine Vielzahl von diesen Drohnen selbstständig miteinander kommunizieren, Ziele auswählen und dann eben Jagd machen auf Transporter, Soldaten und so weiter.
Und wie war das jetzt gerade? Ich lese immer wieder und höre von wirklich Drohnenschwärmen, die aufsteigen und dann.
Also ich weiß nicht, ob ich das so, ich das gut beschreibe, aber wir sind schlafen gegangen, 2 Stunden. Es gab immer wieder auch so Explosionen dann natürlich. Und man hört die Patrouillen der russischen Kamikaze-Drohnen entlang unserer Baumreihe. Also wir gehen quasi schlafen und wir hören das Surren der russischen Kamikaze-Drohnen, die Patrouillen fliegen draußen.
Wissen oder ahnen, dass sie da sind?
Die wissen, dass dort irgendwas ist, weil da ab und zu noch ein Militärtransporter ankommt oder auch Soldaten in diese Baumreihen gehen. Aber sie wissen wahrscheinlich oft nicht, in welcher Dimension und was sich da genau befindet.
Und könnten die sie in diesen Erdlöchern zum Beispiel, sie hocken dann im Erdloch, ja?
Ja.
48 Stunden lang.
Genau, das war das Erdloch, wo wir geschlafen haben. Einige hundert Meter weiter war das Erdloch, wo die Soldaten gearbeitet haben.
Und die Drohne wäre in der Lage, sie da zu treffen?
Wenn sie wüsste, dass wir dort sind und den Eingang dieser Position findet, ja. Es gibt auch.
Dann fliegt die in den Eingang rein.
Die fliegt in den Eingang rein und bringt das zur Explosion. Es war übrigens auch so, dass die ukrainischen Soldaten, die wir begleitet haben, dieses dreiköpfige Drohnenteam um den Kit, die haben dann am zweiten Tag ein Netz am Eingang ihrer Position angebracht, für den Fall, dass dort eine Drohne reinfliegt. Weil das war das erste Mal, wohl sagen Sie, als wir jetzt dort waren, dass so geballt diese russischen Kamikaze-Drohnen an ihrer Baumreihe aufgetaucht sind.
Was sind das für Jungs, die Sie da treffen? Sie haben eben gerade erzählt, der eine 21, der müsste ja noch nicht zum Kriegsdienst.
Der müsste nicht zum Kriegsdienst. Ab 25, das wurde herabgesetzt von 27 in der Ukraine, gilt mittlerweile die Einberufung. Kit zum Beispiel, der Drohnenpilot, ist 21, der hat sich im vergangenen Jahr selbstständig eben bereit erklärt zu kämpfen.
Was hat der vorher gemacht?
Der hat Autos lackiert und repariert und verkauft mit seinen Kumpels. Er hat gesagt, er hat einen gut bezahlten Job.
Und der Job ist besser bezahlt, oder?
Der macht das nicht wegen dem Geld. Die Frontsoldaten dort verdienen etwa 2.800 Euro umgerechnet.
Und die anderen, was haben die vorher gemacht?
Kit war der mit den Autos gedealt hat. Der Tors war Juwelier. also auch einer von diesem dreiköpfigen Team, der war Juwelier in Uschgorod, hat uns auch Video geschickt, haben wir auch eingebaut bei uns. Mhm. Der Alex hat, glaube ich, im IT-Bereich gearbeitet, war ein wahnsinnig intelligenter, junger Mann, der Truppführer von denen. Das waren eigentlich Jungs, die ganz normale Jobs hatten, die in gutem Leben standen, würde ich sagen. Ja.
Und warum machen die das?
Ich glaube, die drei, die ich hier gesehen habe, vor allem auch aus einem Verantwortungsbewusstsein und aus einem Pflichtgefühl, weil sie sagen, wir müssen das machen, weil wir das für unser Land machen wollen und müssen. Und ich habe aber auch tatsächlich Drohnenpiloten zum Beispiel an einer anderen Position, die haben eine Transportdrohne geflogen, kennengelernt. Da gab es einen jungen Mann, Baki war sein Kampfname, der kam aus Turetsk. Das heißt, der ist dort aufgewachsen. Und der hat uns erzählt, ich fliege jetzt quasi in die Gebiete, in denen ich früher über die Straße gelaufen bin. Das ist mein Zuhause. Ich fliege jetzt in mein Zuhause und muss dort Einsätze fliegen. Also das hat auch eine ganz andere Dimension.
Und warum machen die das noch? Machen die das auch deswegen, weil jeder von denen, so habe ich das in der Ukraine erlebt, jeder von denen hat irgendeine Horrorgeschichte, die mit Russen zu tun hat, zu erzählen?
Das meinte ich auch mit Pflichtbewusstsein. Jeder von denen hat einen Angehörigen, der in diesem Krieg gefallen ist oder verletzt wurde oder eben irgendwo an der Front gerade in Schwierigkeiten steckt. Alle von denen sagen mir, wenn wir es jetzt nicht hier schaffen, sie aufzuhalten, werden sie zu uns kommen. Und die machen sich übrigens überhaupt keine Illusion, gar keiner von denen, dass es irgendwie in den kommenden Wochen zu einem Waffenstillstand oder so kommen könnte. Die haben gelacht, die haben das Zirkus genannt. Wir waren ja gerade...
Den Zirkus in Istanbul.
Istanbul und so, das haben die Zirkus haben die das genannt. Die haben da drüber gelacht. Die glauben da überhaupt nicht dran, sondern sie wissen, wir müssen hier jede Baumreihe verteidigen. Das ist unsere Chance.
Können wir nochmal, vielleicht einfach mal leise sein, nochmal diesen Angriff, wo sie da gejagt worden sind, zuspielen. Also das ist sozusagen das Geräusch, mit dem man Ukrainer ins Bett geht, ja? Und das ist ein...
Der ukrainische Soldat auf jeden Fall.
Ja, und das ist das Geräusch, auf das du achtest. Können wir den Ton mal hochziehen?
Jetzt kommt's, bitte. Ja. Und er ruft Drohne, weg. Vor mir ist Kit gelaufen und er hat gerufen, Drohne, weg. Und wir springen in diese Gebüsche.
Wahnsinn. Wie viele... Also die Situation der Ukraine, wie viele Soldaten können die noch mobilisieren? Putin mobilisiert pro Monat?
30.000.
Das heißt, für die 1.000, die er jeden Tag verliert, holt er sich jeden Tag 1.000 neue zurück.
Ja, und die Russen...
Das ist das Niveau.
Das ist etwas das Niveau. Die Russen können ihre Verluste relativ gut ausgleichen. Natürlich durch unglaubliche Anreize, die sie finanziell schaffen. Also manche Regionen zahlen mehrere 10.000 Euro Signing Fees, also dass man dort unterschreibt. Die Familien bekommen auch hohe Summen, falls der Soldat fällt.
Worum geht's da? Wie viel?
40.000, 50.000 Dollar. Das war eine Summe, die ich mal auch gelesen habe. Ja, und die Ukrainer, es geht natürlich wahnsinnig an die Substanz dieser Krieg der Ukrainer. Es gab eine, ich glaube, es war die Financial Times, wenn ich nicht falsch liege, die hat im vergangenen Jahr mal die Frage gestellt, wie viele Ukrainer können überhaupt noch mobilisiert werden. Und damals waren es etwa 3,7 Millionen Männer, die überhaupt noch im Land sind, zwischen 18 und 60, die mobilisiert werden können. Aber es braucht auch welche, die Wirtschaft am Laufen halten. Es braucht auch welche, die andere Jobs übernehmen. Also es geht richtig an die Substanz dieses Landes.
Das heißt, die haben noch 2-3 Millionen im Zweifel?
Ungefähr, ja.
Das heißt, man kann sich ausrechnen, wenn man das nicht
mehr... Man muss dazu sagen, die anderen sind... Also es gibt natürlich auch Ukrainer, die in den besetzten Gebieten feststecken, die einfach deswegen nicht zur Verfügung stehen. Oder Ukrainer, die natürlich nach Deutschland geflüchtet sind. Diese 3,7 Millionen betreffen wirklich die, die quasi greifbar wären. Ja.
Und wie ist die Moral der Leute?
Ich nehme eine wahnsinnige Erschöpfung innerhalb der ukrainischen Armee wahr. Das ist eine Tiefenmüdigkeit nach so langem Krieg. Trotzdem keine Resignation, überhaupt nicht. Ich habe auch eher das Gefühl, dass diese Trump-Monate die Reihen eher geschlossen haben. Die haben eher so ein Gefühl, jetzt erst recht entwickelt, ist meine Wahrnehmung. Jetzt verlässt uns vielleicht auch noch unser stärkster Unterstützer. Und es gibt auch, und das haben wir ja gerade auch gesehen, mit diesem 21-jährigen Kid und übrigens auch den beiden anderen, immer noch genügend Soldaten, die sagen, wir wollen kämpfen und wir melden uns auch freiwillig. Es ist ein Problem, die Mobilisierung. Die Ukrainer schafft es zeitweise eben nicht, auf ihre Zahlen zu kommen, die sie eigentlich bräuchten. Mhm. Aber ich sehe trotzdem noch eine hohe Bereitschaft zum Kampf.
Mhm. Und eine letzte Frage noch in dem Zusammenhang. Wenn wir das ernst nehmen, und sagen, wir müssen die unterstützen. Ich höre immer wieder Berichte, die sagen, das, was auf den Schlachtfeldern der Ukraine gefunden wird, von Seite der Russen, Trümmerteile, Material. Das ist lauter altes Zeug. Diese Depots sind immer noch voll. Und das, was sie neu produzieren, wandert direkt wieder in die Depots. Mhm. Das heißt, da ist ein Staat offensichtlich dabei, sich bis an die Zähne zu bewaffnen, mit welchem Ziel auch immer.
Ja. Ich glaube, eine Zahl kann man da vielleicht mal nennen. Die Russen produzieren etwa 3000 Kleidbomben pro Monat aktuell. Kleidbomben, das sind Bomben, die sind bis zu 3000 Kilogramm schwer. Die gibt es entweder navigiert, also dass sie relativ präzise einschlagen. Mhm. Und es gibt diese Freifallbomben, die richten eine enorme Zerstörung an. Zum Teil werden diese Baumreihen damit attackiert. Und die Russen haben nicht nur in dem Bereich, sondern in allen anderen Bereichen ihre Produktion wahnsinnig hochgefahren. Ganz klar.
Macht Ihnen das Sorge, Herr Miersch, wenn Sie das hören?
Es ist dramatisch.
Aber was ist die Konsequenz daraus, die politische Konsequenz?
Sie sehen, wir haben nicht umsonst seit dem russischen Angriffskrieg diese Zeitenwende ausgerufen. Es ist eine Zäsur, eine absolute Zäsur. Wir haben jetzt in der Großen Koalition die Bereichsausnahme, eine Verfassungsänderung, dass wir in Rüstung so investieren können, wie wir es noch nie gemacht haben. Diese Möglichkeit besteht jetzt. Das sind alles Entscheidungen, die vor diesem Hintergrund passieren. Und auch, ich sag's noch mal, was heute die Europäische Gemeinschaft beschlossen hat, ist auch eine Reaktion genau auf diese Situation. Denn wir wissen, dass wir im Zweifel auch die Bedrohungslage haben, die sich gegen uns richtet. Das ist so.
Frau Lutz, haben Sie das Gefühl, das ist überall angekommen? Ich meine, es ist sehr lange nicht viel passiert. Ich könnte auch eine andere Zahl in die Runde werfen, die ich so im Kopf habe. Ich habe, glaube ich, ungefähr 600 Taurus. Davon sind 300 gar nicht einsatzbereit. So.
Also wenn wir einmal sehen, was Sie beschlossen haben, ja, das wird ja noch sehr interessant, wie Sie es ausgestalten werden. Die Lockerung der Schuldenbremse ermöglicht jetzt, dass alles, was über 1% der Wirtschaftsleistung im Haushalt hinausgeht, in die Verteidigung gesteckt werden kann. Also unbegrenzt verschulden ohne Ende. Und zugleich sagt der Bundeskanzler, die Bundeswehr soll die konventionell stärkste Armee in Europa werden. Das heißt, sie sind ja auf dem Weg. Was mich manchmal wirklich wundert, ist dann doch, ich muss noch einmal mit dem Begriff Angst operieren. Also glauben Sie ernsthaft, dass Putin einen NATO-Staat angreifen würde? Also machen wir uns tatsächlich so klein, dass wir sagen, wir sind als Teil der NATO gefährdet, weil wir die Ukraine stärker unterstützen. Und ob sie Taurus liefern oder was bisher geliefert wurde, es wird, Herr Putin wird dann, wann er Lust hat, sagen, dass wir Kriegspartei geworden sind. Und nicht, ob wir noch mehr
versuchen. Völkerrechtlich tatsächlich sind oder nicht.
Ob wir jetzt noch bis ans Äußerste oder zum Äußersten gehen mit den Lieferungen. Das, was doch das Bild ist, ist eine Hilflosigkeit. Was jetzt in Gang gekommen ist, das stimmt, das finde ich schon, dass mit diesem Bundeskanzler jetzt Großbritannien dazu gekommen ist. Also Polen, Frankreich plus Großbritannien. Das ist ein großer Schritt. Und nichtsdestotrotz, und das habe ich in Ihren Eingangsworten gehört, ist es natürlich total wichtig, Trump vorzuspielen, dass wir oder immer wieder zu sagen, wir brauchen Amerika, das will er ja genau hören. Und es stimmt ja auch, es geht nicht ohne Amerika. Wir haben die Kapazität nicht, uns selber zu verteidigen, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen mit diesem Präsidenten irgendwas anfangen. Und über all dieses Ungefähre und noch ausloten und nicht zu vergessen, der furchtbare Skandal, wie Trump den Zelensky im Weißen Haus, im Oval Office zusammen mit seinem Vizepräsidenten Vance niedergemacht hat. Und weil Sie vorhin gesagt haben, jetzt ist aber wirklich besonders schlimm. Es ist schon so lange schlimm. Und es ist viel Zeit verloren gegangen. Eine Hoffnung gibt es jetzt, finde ich, wenn die Staaten in Europa weiter zusammenrücken. Ganz wichtig, ich habe es nicht verstanden, warum Italien nicht von Anfang an mit einbezogen wurde in dieses Vierer-Männer-Team in Kiew. Hätte Meloni, die am besten von allen europäischen Regierungschefs mit Trump auskommt, schon dazugenommen werden sollen. Das holt man jetzt nach. Also es tut sich was in der europäischen in dem Zusammenhalt, aber meiner Ansicht nach nichts, Putin Einhalt zu gebieten.
Ich würde nur noch mal gerne, Frau Dunz, weil es ist ja nicht nur die Frage, ob Putin irgendwann einen NATO-Staat angreift. Das Alarmierende ist ja, dass die NATO nicht mehr mit einer Stimme spricht. Und deswegen ist es dringend notwendig, dass die Europäer genau das machen, was sie jetzt tun. Das ist aber nicht von heute auf morgen zu gewährleisten. Und deswegen nochmal, diese Entscheidung, die wir in der Koalition auch getroffen haben, die Ausnahmen von der Schuldenbremse, das ist eine Reaktion und der heutige Beschluss auf europäischer Ebene ist ebenso einer. Aber das sind Entwicklungen, das sind natürlich Entwicklungen, die wirklich auch jetzt seit einigen Wochen, muss man sagen, seit der Trump-Übernahme sozusagen erkennbar sind. Immer noch war, glaube ich, und ist immer noch die Hoffnung, dass man in irgendeiner Form mit ihm weitermachen kann. Denn das wäre eine absolute Katastrophe für dieses Bündnis.
Herr Mirsch ist ein fröhlicher, optimistischer Mensch. Deswegen
das bin ich hier an der Stelle
Hoffnung,
überhaupt nicht.
Hoffnung?
Nee, ich Sie bin nicht fröhlich.
Nein. Ich sage, Ihr Charakter ist so. Und deswegen sagen Sie Hoffnung. Frau Dunz sagt Hilflosigkeit. Ich glaube, es changiert irgendwo dazwischen. Wir werden das Thema noch länger haben. Ganz grundsätzlich, Herr Mirsch, wollte ich Sie fragen, kennen Sie folgenden Satz? Friedrich Merz ist ein unglaublicher Hitzkopf, der sich viel zu leicht von seinen Emotionen leiten lässt. Das bereitet mir große Sorgen. Und dann später, diese Merz-CDU verkörpert so ziemlich alles, wofür ich nicht stehe.
Sie haben gut meine ganzen Zitate der letzten Monate recherchiert und die gehören auch dazu.
Liebe ist was anderes.
Man muss sich auch in der Regierung nicht lieben.
Also Sie sind nicht der erste Vorsitzende im Merz-Fanclub, lassen Sie es mich so sagen.
Das bin ich auch nicht. Nein, ich bin kein Merz-Fanclub, das ist keine Kategorie. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die Sondierungsgespräche und auch die Koalitionsverhandlungen bei mir jedenfalls dazu geführt haben, dass ich glaube, dass wir sehr belastbar und sehr vertrauensvoll auch zusammenarbeiten können. Davon bin ich überzeugt, ja.
Ist das der richtige Kanzler für Deutschland?
Das haben die Bürgerinnen und Bürger entschieden. Und insofern ich habe für einen anderen Kandidaten Wahlkampf gemacht. Aber ich habe ihn selbstverständlich gewählt, ja.
Wer war es? Wer hat ihn nicht gewählt?
Das werden wir, glaube ich, nie rauskriegen.
Gab es auch Leute bei Ihnen?
Das will ich nicht ausschließen.
Aber es waren auch Leute in den eigenen Reihen?
Ich glaube das schon. Wir haben ja in solchen Situationen, und das, wenn Sie die alten Wahlen angucken von früheren Kanzlern, bei Angela Merkel waren es, glaube ich, über 50 oder an die 50 Abweichler.
Aber gescheitert ist noch keiner am ersten Wahlgang.
Ja, aber Entschuldigung, die Mehrheit war eben auch noch nicht 12 Stimmen. Jedenfalls nicht bei diesen Anzahlen von Abweichlern. Und man muss immer damit rechnen, dass man in der Politik, wenn man schon lange dabei ist, wie Friedrich Merz, dass man auch eben Leute vor den Kopf stößt. Und gerade wenn es um Postenvergaben etc. geht. Insofern ist das immer so schon gewesen. Ich hätte es mir auch anders gewünscht. Ich glaube aber, alle haben jetzt den Schuss gehört.
Lars Feld ist bei uns. Lass uns über Wirtschaft sprechen. Es gibt unglaublich viele große Aufgaben, mit denen Sie gerade zu tun haben. Herr Mirsch, Sie sind sozusagen jemand, der viel vor sich hat, viel Arbeit. Beneide Sie nicht, niemand beneidet Sie. Was falten Sie von dem, was da gerade an Reformen angepackt werden soll? Das, was da drin steht, was der Plan ist offensichtlich, reicht das, um Deutschland zurück auf die Erfolgsspur zu bringen? Wir haben jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Jahr Rezession in Folge. Was katastrophal ist.
Nun, ich rede in dem Zusammenhang nicht so gerne von Rezession. Wir haben das vierte Jahr der Stagnation. Ja, es gibt zwar, wenn man das über Jahr rechnet, ein Minus vor der Zahl des Wirtschaftswachstums. Aber das Entscheidende ist doch, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, wie die einzelnen Quartale laufen. Und seit dem ersten Quartal 2022 haben wir im Grunde keine Bewegung mehr. Und zwar keine Dynamik nach unten und keine nach oben. Ja, also typischerweise, wenn die Rezession einsetzt und die Bewegung nach unten kommt, kommt eine Bodenbildung und dann gibt's einen Rebound, so wie man das aus dem Basketball kennt. Und das haben wir nicht. Es ist also im Grunde schlimmer, dass wir im vierten Jahr der Stagnation sind. Aber lassen Sie mich noch einen Punkt machen. Ich glaube, es ist im Hinblick auf die Verteidigungsfähigkeit ungeheuer wichtig, dass wir zum einen die Aufrüstung schnell hinbekommen. Jenseits der Irrungen von Donald Trump verlangen die USA doch im Grunde schon seit Obama, dass Deutschland, dass die Europäer deutlich mehr unternehmen. Und hier ist die europäische Einbindung auch wahnsinnig wichtig, damit es keine Ressentiments in irgendeiner Form gibt. Ich kann mich auch erinnern, dass es in früheren Zeiten sicher nicht so positiv aufgenommen worden wäre, wenn Deutschland gesagt hätte, wir wollen die stärkste Armee der Europas haben.
Ganz kurz, wenn der Außenminister sich hinstellt und sagt, Trump möchte gerne 5%, da reden wir über wie viele Milliarden? 230, 40. Und wir werden ihm da folgen. Wie geht's Ihnen, wenn Sie sowas hören?
Ja, ich glaube, Boris Pistorius hat die richtigen Sätze dazu gefunden, dass es nicht um Prozentzahlen geht, sondern um die Notwendigkeit der Ausstattung.
Okay.
Und die Voraussetzung, dass wir es tatsächlich schaffen können und dass es nicht so läuft wie in der Ampel, dass wir Güter gegeneinander ausspielen müssen, den sozialen Bereich gegen den Verteidigungsbereich. Diese Grundlagen haben wir in dieser Koalition und auch durch die Verfassungsänderung durchaus hergestellt.
Okay, das also, wird nicht funktionieren. Also auch Herr Mirsch ist auch bei den 5% äußerst skeptisch. Das ist das, was ich übersetzen muss.
Es geht nicht um die Prozentzahlen. Wie gesagt, es geht um die Substanz.
Der Mann da hinten hat die Prozentzahl in den Raum geworfen, war nicht ich.
Und Sie haben mich nach dieser Prozentzahl gefragt und ich sage, das, glaube ich, ist keine Kategorie, sondern es geht um die Frage der Ausrüstungsnotwendigkeit. Mhm. Und das werden wir beantworten. Und wir können das verfassungsrechtlich jetzt auch beantworten.
Wenn Sie das hören, Herr Feld, 5%. Naja,
vor allen Dingen, die Prozentzahlen zählen auch deswegen wenig, weil man ja schon dabei ist, sich zu überlegen, was definieren wir denn da alles hinein in diese Verteidigungsausgaben. Im Bundesfinanzministerium versucht man jetzt, in den einzelnen Titeln des Bundeshaushalts herauszufinden, was schaffen wir denn eigentlich noch in diese Ausnahme, die ja nicht nur Verteidigung, sondern auch Zivil, Bevölkerungsschutz, die Dienste umfasst, noch hinein zu definieren. Und dadurch,
die Franzosen definieren ja auch die Pariser Feuerwehr mit rein. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Das hilft.
Naja, man muss schon auch sagen, wenn Sie Bevölkerungsschutz betreiben wollen und im Grunde auch in diesem Sinne verteidigungsfähig sein wollen, dann gehört die Feuerwehr irgendwo dazu. Das Problem ist einfach, sobald man in einer solchen Fiskalregel eine Flanke öffnet, das wäre beim Thema Infrastruktur genauso, dann würde man sehen, dass alle versuchen, das dort hinein zu definieren, ja, was sie eigentlich noch
jede
haben wollen,
Brücke
um dann Spielräume zu haben.
Vorüber einen Panzer
ja, um Spielräume zu haben. Ja. Und am Ende ist es dann doch so, dass man vor Zielkonflikte gestellt wird. Also die Vorstellung, dass wir den gesamten Sozialbereich ausnehmen können und noch weiter ausbauen können vor dem Hintergrund der Verteidigungsnotwendigkeiten, die wir haben, vor dem Hintergrund der Investitionsnotwendigkeiten, die wir haben, ist eine Illusion.
Wie geht's Ihnen, Herr Feld, frage ich mich immer, wenn Sie sozusagen hören, wie sehr der Staat dann doch jetzt sozusagen das ganze Ding an sich reißt. Bis hin zu dem Punkt, und das war eine Debatte rund um Herrn Mirsch, 15 Euro Mindestlohn.
Ja, also ich sag gerne separat, was für den 15 Euro Mindestlohn.
Herr Mirsch hat sinngemäß gesagt, irgendwie die 15 Euro Mindestlohn kommen. Und für den Fall, dass die Kommission nicht zu dieser Erkenntnis findet, werden wir dafür sorgen, dass sie es irgendwann versteht.
Also der eine Punkt ist, wenn der Staat bei über 50% Staatsquote landet, also Staatsausgaben in Prozent des Bruttoinlandsproduktes, dann sind wir schon in der Situation, wo man sagen muss, die Probleme liegen nicht einfach im Marktversagen oder im privaten Sektor, sondern der Staat ist durchaus das Problem. Und wir sehen es ja in vielerlei Hinsicht, wenn wir an Regulierung und Ähnliches denken. Bei 15 Euro Mindestlohn, wenn der Staat das festsetzt, dann frage ich mich, warum braucht er eigentlich noch eine unabhängige Kommission? Sollen wir denn da vorne ein Theater machen?
Das ist ja der Paradigmenwechsel. Also das war doch immer Sache der Kommission, nicht der Politik.
Die Idee war von Anfang an und auch das Versprechen der damaligen Bundesarbeitsministerin in diesem Kontext, dass die Kommission unabhängig arbeiten kann. Einerseits in einer Gesamtabwägung der wirtschaftlichen Lage im Nachgang zur Tariflohnentwicklung den Mindestlohn festsetzt. Ja, das war die Idee. Und das steht entsprechend im Gesetz. Und die Idee wird schon mit den 12 Euro, die wir zuvor bekommen haben, gesetzlich und jetzt mit der Diskussion um die 15 Euro untergraben. Das ist das gleiche Problem, das man hat, wenn ein Staatschef, wenn ein führender Politiker im Land Druck ausübt auf die Notenbank, um die Zinsen zu senken. Wie Trump es beispielsweise in
Amerika macht.
Genau das Gleiche. Nämlich der fehlende Respekt vor der Unabhängigkeit einer Kommission.
Oder wenn man, wie Herr Mirsch sagt, wir haben auch schon in anderen Fällen bewiesen, dass wir, wenn diese Kommission beispielsweise nicht richtig handelt, dann gesetzgeberisch tätig werden können.
Also Entschuldigung, mein Verfassungsverständnis ist, dass ich die Verantwortung nicht einfach an Kommissionen delegiere. Das habe ich zum Beispiel beim Kohleausstieg etc. auch nicht gemacht, wo ich mitgearbeitet habe. Aber am Ende hat der Gesetzgeber das Wort. Und hier ist es ja, gibt's eine Historie, wie die Kommission zustande gekommen ist, weil die Einführung des Mindestlohns auch unter den Tarifparteien teilweise sehr umstritten gewesen ist. Deswegen hat man sich auf diese Kommission verständigt. Die Kommission hat damals sich blockiert und ist nicht zu einem Ergebnis gekommen, weshalb wir dann gesagt haben, wir werden gesetzgeberisch tätig. Und so kam es zu den 12 Euro Mindestlohn. Wenn ich jetzt die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Geschäftsordnung, die sich diese Kommission gegeben hat, wenn ich die europäische Rechtsetzung mir angucke, gehe ich davon aus, dass diese Kommission bei 15 Euro landen wird. Wir werden jetzt sehen, wie diese... Ja, es gibt mehrere Studien.
Wissen Sie, woran mich das
erinnert? Und dann warten wir jetzt mal ab, wie diese Kommission tagt. Aber ich sage Ihnen auch, wir reden nicht hier über irgendwas. Und aus meiner festen Überzeugung ist der Mindestlohn etwas, was Würde gibt für jemanden, der in diesem Land arbeitet.
Das ist was
anderes. Und da sage ich, wenn die Kommission sich blockiert, wie sie es damals gemacht hat, hat der Gesetzgeber das Recht, diese Würde zu definieren.
Das hat die Kommission nicht. Das ist nicht richtig. Das ist falsch, Herr Miersch. Die Kommission hat sich nicht blockiert im Hinblick auf die 12 Euro, sondern der Gesetzgeber hat gedacht, es sei günstiger, die 12 Euro einzusetzen, weil das im Wahlkampf der SPD Stimmen gebracht hat. Die Entscheidungen, die die Kommission vorher getroffen hat, sind alle einstimmig getroffen worden. Die Erhöhungen nach den 12 Euro sind getroffen worden, indem die Vorsitzende der Mindestlohnkommission mitentschieden hat und eben die Erhöhungen auf 12,41 und 12,82 festgelegt hat. Aber die Entscheidung für 12 Euro hat ganz alleine die Bundesregierung getroffen. Und ja, sie verstößt damit gegen die Idee einer unabhängigen Mindestlohnkommission. Dann soll sie halt sagen, wir wollen die Mindestlohnkommission gar nicht. Wir wissen das in der Politik besser. Und dann haben wir auch eine klare Vorgabe, die wir dann überlegen können im Hinblick auf die Tarifautonomie und ihre Gültigkeit in diesem Lande. Dann wird sich auch die Arbeitgeberseite überlegen müssen, ob sie dann nicht doch irgendwann in Karlsruhe klagt. Der Punkt ist natürlich der, dass die Idee der Mindestlohnkommission ist, im Sinne der Tarifautonomie die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerseite zusammenzubringen und etwas auszuhandeln. Im Hinblick auf die 15 Euro, auch das, was sich dort finanziell ergeben kann, wenn wir jetzt die Entwicklung der Tariflöhne nehmen und im Nachlauf den Mindestlohn anheben, dann landen wir unter 14 Euro. Wenn Sie 60% des Medianlohnes, das ist in der europäischen Richtlinie, als Anhaltspunkt, nicht als Vorgabe formuliert und insofern auch nicht rechtskräftig. Wenn Sie diese anlegen, landen Sie bei 14,10 Euro. Sie kommen nicht auf 15 Euro. Das heißt also, dass der Rahmen ist, innerhalb dessen man verhandelt, dann würde man sich normalerweise unter Verhandlungspartnern, die dem Druck der Koalition nicht ausgesetzt sind, irgendwo in der Mitte treffen. Das, was Sie machen, ist, Sie stärken die eine Seite der Verhandlungspartner unbotmäßig, wie ich finde, und versuchen damit, die Unabhängigkeit dieser Kommission auszuhöhlen. Meines Erachtens geht das gar nicht.
Herr Feld, ich will darauf hinweisen, wir haben einen gesetzlichen Mindestlohn. Da steckt das Wort Gesetz drin.
Ja.
Und insofern sieht es schon so aus, aufgrund des Konstruktes, dass eine Kommission nicht letztentscheidend ist, wenn der Gesetzgeber den Eindruck hat, dass hier an der Stelle nicht ordnungsgemäß sich entschieden wird. Und insofern warten wir jetzt mal ab, wozu Sie kommen. Sie haben jetzt Berechnungsmodelle aufgeführt. Es gibt ja auch, Sie haben eben von Verhandlungen gesprochen. Und insofern gehe ich davon aus, dass auch in dieser Kommission verhandelt wird. Und dann warten wir ab, wo Sie landen. Und dann werden wir weiter sehen.
Herr Feld, können Sie einmal als Ökonom mal erklären, die Idee des Mindestlohns, warum gibt es die Kommission, warum ist es wichtig, dass sozusagen, Herr Miersch betont ja zu Recht die soziale Frage. Das ist ja auch sehr sympathisch und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ist gut, wenn Leute für harte Arbeit, ist ja immer noch kein großartiger Lohn, Geld kriegen. Völlig in Ordnung. Aber was ist sozusagen die Kehrseite davon? Was ist das Argument von Arbeitgebern zu sagen, das tut mir weh, wenn ich das bezahlen muss? Wo funktioniert das im Zweifel nicht?
Das hängt am Ende von der Höhe des Mindestlohnes ab. Der Mindestlohn ist
dann als bedroht?
Arbeitsmarktpolitisches Instrument geschaffen worden, nicht als ein sozialpolitisches. Mhm. Arbeitsmarktpolitisch in dem Sinne, dass wir feststellen können, in bestimmten lokalen und regionalen Arbeitsmärkten gibt es in bestimmten Branchen einen dominanten Arbeitgeber. Nehmen Sie das Hotel- und Gaststättengewerbe, wenn Sie das beste Haus am Platz sind, können Sie Bedingungen diktieren. Das ist zumindest die Sorge dahinter. Das kann man nicht mit Wettbewerbspolitik lösen. Und der Mindestlohn hat hier durchaus eine Funktion, dafür zu sorgen, dass Mindestbedingungen eingehalten werden, eben im Hinblick auf die Löhne.
Sind Sie bei Herrn Miersch.
Da bin ich bei Herrn Miersch. Ja. Das ist insofern aus meiner Sicht unproblematisch. Den sozialen Ausgleich im Sinne des britischen Living Wage, also dafür zu sorgen, dass das Einkommen, das ich verdiene, für ein normales Leben reichen, wenn das nicht gewährleistet ist durch die Arbeitsmarktbedingungen, dann wird man eben in der Sozialpolitik ausgleichen müssen, aber
dann
nicht über die Löhne.
Stockt man auf, sozusagen.
Sie könnten aufstocken,
warum?
Wir können auch andere Dinge
überlegen. Weil sonst Arbeitgeber kleine Ladenlokale wegfallen.
Die werden dicht machen, die kleinen Unternehmen im Gastgewerbe, im Gartenbau, in der Landwirtschaft und so weiter werden dicht machen, wenn der Lohn zu stark steigt. Es ist ja eine Frage der Höhe. In einem Gedankenexperiment, wenn Sie jetzt sagt 15 Euro, 50 Euro sagen, dann wird eigentlich jedem klar, dass der Mindestlohn durchaus auch negative Beschäftigungseffekte hat. Das heißt also, wenn wir das überziehen, dann kriegen wir eine zusätzliche Arbeitslosigkeit, die sich bisher in der Weise noch nicht gezeigt hat. Wir haben bei der Einführung gesehen, dass die Beschäftigungseffekte sehr geringfügig waren und durch die gute wirtschaftliche Entwicklung bei weitem überkompensiert wurden.
Aber jetzt sind wir in einer anderen Lage.
Das war 8,50 damals. Bei der Anhebung auf 12 Euro sehen wir, stärkere negative Beschäftigungseffekte jetzt.
Also Leute verlieren ihre Arbeit.
Verlieren ihren Job.
Auf Deutsch.
Ja. Und jetzt werden wir sehen, was passieren würde, wenn man noch weiter höher, noch auf ein höheres Niveau käme. Und das wird auch die Kommission in ihren Verhandlungen berücksichtigen müssen, denn die Wirtschaftslage Deutschlands ist schlecht.
Wie viel politischer Zankstoff ist denn da drin, Frau Dunz? Es ist ja also interessant.
Herr Mirsch
argumentiert ja sehr interessant, sagt, wir gucken uns das an, wie die das entscheiden. Aber es klingt so ein bisschen wie, ihr müsst Oma nicht am Sonntagnachmittag besuchen, aber sie wird sehr, sehr traurig sein, wenn ich es nicht mache.
Ich glaube, die Botschaft von Herrn Mirsch war schon klar. Zur Not möchte die SPD-Seite in dieser Koalition das gesetzlich regeln. Bundeskanzler Merz hat gesagt, wir werden das nicht gesetzlich regeln. Und der hat auch schon gesagt, ob das nun Ende 26 kommt oder irgendwann 27, das muss man dann mal sehen. Das ist auf jeden Fall ein großes Konfliktpotenzial, das, was die Koalition im Moment macht, in diesen ersten Tagen, es möglichst wegzudrücken und nicht näher drüber zu sprechen. Aber wenn Sie sich erstmal eingegroovt haben, dann wird der Mindestlohn, die Lieferkettenrichtlinie der EU, Taurus, das werden dann Probleme sein, wo Herr Mirsch sehr stark mit dem Unionsfraktionsvorsitzenden Jens Spahn sich zusammensetzen muss und wo sie wahrscheinlich so wie Klingbeil, also der Vizekanzler Klingbeil und SPD-Chef und Herr Merz, ein Vertrauen zueinander bekommen haben, werden sie mit Herrn Spahn machen müssen. Da gibt es auch, glaube ich, so eine Bandbreite zwischen dem Vertreter der parlamentarischen Linken, der SPD und dem sehr konservativen Unionsfraktionsvorsitzenden.
Mögen Sie Spahn? So persönlich?
Als Mensch mag ich ihn. Und das waren
es geht schon gut los.
Wieso? Nein, als Mensch. Ich finde das schon mal, das müssen wir uns in der Politik bewahren, dass es auch wirklich eine menschliche Komponente gibt. Und ich habe mit Jens Spahn in der Vergangenheit nicht viele Berührungspunkte gehabt. Wir haben jetzt die Verhandlungen zusammengeführt. Wir haben die ersten zwei Wochen miteinander regelmäßig Kontakt. Und das ist für mich etwas, was da aufgebaut wird. Und ich habe den Eindruck, dass alle wissen, dass wir den Streit, den wir in der Ampel fast tagtäglich hatten, in dieser Koalition nicht machen dürfen, nicht wiederholen dürfen. Und deswegen werden wir auch Konflikte miteinander besprechen und dann lösen. Ich will aber hier an dieser Stelle, Frau Dunz, noch darauf hinweisen, dass der Koalitionsvertrag ja durchaus etwas weitergeht und sagt, dass wir uns durchaus davon ausgehen, dass es einen 15-Euro-Mindestlohn geben kann. Und das hat Herr Merz ja auch betont. Und insofern
erreichbar. Die Formulierung ist, es ist erreichbar.
Erreichbar.
Genau, es ist und erreichbar,
und insofern
ist ja kein
gucken wir mal,
ist ja
was
kein
wir dann, was wir
ja,
dann
genau,
erreichen.
Wenn Sie
aber
da locker sind, dann...
Man kann Politik, glaube ich, nicht betreiben, wenn man sich verkrampft. Und insofern kann ich nur sagen, die letzten Wochen habe ich jedenfalls als sehr konstruktiv empfunden mit der CDU/CSU bei allen Schwierigkeiten, die wir in einem Wahlkampf gehabt haben, wo wir tatsächlich ja gesehen haben, dass wir an vielen Stellen auch völlig unterschiedlicher Auffassung sind. Aber wir sind jetzt dazu wirklich verdammt, auch 4 Jahre eine gute Arbeit im Sinne der Bürgerinnen und Bürger abzuliefern.
Wie sind Sie eigentlich zufrieden mit der Aufarbeitung des Wahldebakels?
Das ist meines Erachtens angefangen. Ich habe als Generalsekretär
noch... Also Saskia Esken ist weg?
Nein, das hat nichts mit Personen zu tun, sondern ich glaube, die Probleme nicht nur der SPD, sondern auch anderer Parteien gehen viel tiefer. Deswegen habe ich eine sogenannte Aufarbeitungskommission ins Leben gerufen als Generalsekretär. Die tagt auch zurzeit und wird dem Parteitag...
Wer ist da alles drin?
Da sind verschiedene Wissenschaftler drin, sind aber eben auch zum Beispiel die Jusos vertreten. Und es geht vor allen Dingen darum, dass wir uns die Programmatik der Partei auch nochmal angucken, dass wir kritisch reflektieren.
Wo haben Sie Fehler gemacht?
Es gibt, glaube ich, mehrere Ansatzpunkte.
Was ist im Kern der Fehler der SPD-Politik der letzten Jahre? Und was ist konkret auch Ihr Fehler?
Ich will mal ein Beispiel nennen. Ich glaube, dass wir an einigen Stellen zu sehr auf Zielgruppen abgestellt haben.
Zielgruppen?
Und auf Zielgruppen. Wen müssen wir wie, mit welchem Inhalt beispielsweise bedienen? Und was ist eigentlich der Markenkern der SPD, dass Leute sagen können, ich wähle tatsächlich diese Partei.
Okay,
und das
ganz,
ist zum
ganz
Beispiel
kurz,
etwas.
Ganz kurz. Sie haben gerade gesagt, Zielgruppe bedienen, Markenkern. Also mehr Marketing-Sprech geht nicht.
Nein, es ist tatsächlich in viel Marketing gedacht worden. Und ich glaube, dass wir so etwas wie eine Grundbesinnung auf unsere Grundwerte wieder brauchen. Und die müssen wir wahrscheinlich
ist
auch entwickeln werden.
Ist das katastrophal, so zu reden?
Nein, das finde ich nicht. Ich glaube, dass
Zielgruppe, wir müssen Zielgruppen bedienen, Markenkern.
Ja, der Markenkern ist ein sehr entscheidendes
Element. So reden Werbeagenturen, so reden Marketing-Spezialisten.
Nö, das finde ich nicht. Also ich gebe jetzt ein bisschen wieder, was auch in der Kommission tatsächlich
beraten. Was Ihnen die Agenturen erzählen?
Nicht die Agenturen, es sind keine Agenturen, sondern es ist zum Beispiel, es ist die Grundwertekommission auch der SPD, die sich mit einbringt. Und insofern, glaube ich, gehen wir sehr, sehr tief, auch in den nächsten Monaten. Und
was war Ihr persönlicher Fehler?
Ich glaube, es sind mehrere Dinge, über die man diskutieren kann im Nachhinein. Zum Beispiel müssen wir angucken, wie hat die Ampel performt und hätten wir daraus... Da bin ich Gegenstand gewesen. Ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender gewesen und habe dann sehr schnell einen Wahlkampf organisieren müssen. Und die Frage, die wir, glaube ich, nicht ausreichend beantwortet haben, das katastrophale Bild der Ampel, hätten wir dort einen anderen Wahlkampf zum Beispiel gebraucht?
Mit dem richtigen Kanzlerkandidaten?
Diese Frage erübrigt sich. Wir haben uns dort einvernehmlich entschieden. Und auch das gehört natürlich zu einer kritischen Aufarbeitung dazu. Denn wir sehen, eine Woche später hat die SPD in Hamburg beispielsweise ein gutes Ergebnis eingefahren. Und insofern sage ich immer, es wird um 3 P's vor allen Dingen gehen müssen. Das ist die Programmatik der Partei, sich anzugucken. Die Frage, wie ist das mit der Partei, die Strukturen? Ich glaube, dass wir zum Beispiel alle zusammen sehen müssen, dass das Social-Media-Zeitalter Demokratie vor einer Riesenherausforderung steht. Wie sind Diskurse überhaupt noch möglich? Und das 3. P ist tatsächlich auch das Personal.
Das Personal. Er fällt lachend.
Ja, also ich glaube eigentlich eher, dass dann, wenn sich die SPD in den ersten Tagen des November ein bisschen auf die FDP zubewegt hätte, auf das Lindner-Papier, dass die Ampelkoalition noch Bestand hätte. Und das liegt vor allen Dingen am linken Flügel der SPD, der nicht bereit war, die unterschiedlichen Vorschläge, die da drin standen, im Lindner-Papier tatsächlich auch mitzutragen.
Also wenn Sie das Lindner-Papier ansprechen, müssen Sie nun auch das Papier ansprechen, was das Drehbuch anbelangt. Und da hat die FDP ja eindeutig den Ausstieg minutiös geplant. Und ich bin ehrlicherweise froh, dass wir auch diesen Schlussstrich gezogen haben. Denn wir sind jetzt in einer Lage, wo das Problem, das gefällt Ihnen nicht, das weiß ich, aber wo wir das Problem der Ampel tatsächlich gelöst haben, indem wir zum Beispiel ein Sondervermögen aufgebaut haben und jetzt ermöglicht haben, auch die Bereichsausnahme zur Bundeswehr, wo wir tatsächlich jetzt handeln können, wo wir investieren können, was das Lindner-Papier eben gerade nicht beinhaltet hätte. Da hätten wir uns stranguliert. Und das wäre gerade für die Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, alles andere als gut
gewesen. Lass uns einmal von der Vergangenheit Bewältigung weg. Ich würde einmal Christina Dunz fragen, was ist grundsätzlich passiert, dass die FDP offensichtlich die SPD so viel Glaubwürdigkeit verloren hat? Warum wählt sozusagen, warum wählen die klassische Arbeiterschaft, die es so homogen ja auch gar nicht mehr gibt? Aber dennoch, Arbeiter wählen heute zu großen Teilen AfD und nicht mehr SPD. Was ist da passiert? Woher kommt dieses tiefe Gefühl? Das ist es, glaube ich, und das hat Herr Mirsch interessanterweise jetzt nicht erwähnt, dieses Gefühl, dass es ungerecht, unfair in diesem Land zugeht, dass sozusagen die einen sehr viel leisten müssen und abzuliefern haben und gleichzeitig hast du auf der anderen Seite Ausgaben, Investitionen für Bürgergeld von ungefähr 40 Milliarden jedes Jahr, wir geben 30 Milliarden für Migration aus, dann bist du bei 70 Milliarden, also all diese Dinge.
Naja, das ist ja quasi jetzt schon genau der Punkt. Mit Zielgruppen würde ich sagen, die SPD hat sich zu stark auf Bürgergeldempfänger konzentriert. Es war ein ganz dominierendes Thema in der Ampel. Und Sie haben es ja gerade sehr umschrieben. Der Parteivorsitzende Klingbeil hat jetzt ja gesagt, uns ist der Charakter der Partei der Arbeit abhanden gekommen. Und darin liegt das Grundübel, dass das Gefühl entstanden ist, die SPD kümmert sich nicht mehr um ihre traditionellen Wähler. Und das ist eben Zielgruppe, haben Sie gesagt, durch die Bürgergeld oder zu einem großen Teil im Bürgergeld begründet. Und mir ist es dann so in den letzten Wochen vor der Wahl, ich konnte es schon fast nicht mehr hören, weil sie dann alle immer sagten, für die Fleißigen, die morgens aufstehen und die den ganzen Tag arbeiten und die das Land voranbringen. Und so habe ich gedacht, die paar Wochen vor dem Wahlkampf war zu kurz. Also sie haben das... Die SPD hat das über die Jahre...
Die Fleißigen, die morgens aufstehen, glauben dir das dann nicht mehr?
Ja, Genau, weil man auch erkannt hat, jetzt so auf den letzten Drücker besinnen sie sich ihrer Tradition. Und es kam auch ganz stark auf den Bundeskanzler an, der nicht gut kommunizieren konnte und der das, was er als Respekt, als großes Wahlkampfthema gebracht hatte, selber nicht verkörpert hatte und dass man eben diesen Respekt auch den Menschen gegenüber zum Ausdruck bringt, die genau ihre Zielgruppe hätte sein müssen. Und diese 16%, da muss sich die SPD, die zwar das Volumen noch hat, also fast so viele, 360.000 ungefähr knapp Mitglieder wie die Union, muss sich bei 16% trotzdem die Frage stellen, ob sie noch Volkspartei ist. Und das wird jetzt ja in dieser Legislaturperiode ihre Aufgabe sein, diese Menschen zurückzubekommen.
Dazu sagt ja Lars Klingbeil, es ist keine Frage der Prozente, sondern eine Frage der Haltung.
Ja, genau.
Das ist das, was ich meinte, eben durchaus mit dem Kern, mit unseren Grundwerten.
Das
betrifft im Übrigen auch nicht nur eine Gruppe, sondern wir haben ja durchaus auch Wählerinnen und Wähler, die nicht der Arbeiterschaft sozusagen angehören. Insofern haben wir den Anspruch, auch Volkspartei zu sein.
Nochmal, Herr Feld, was ist da passiert? Also es gab ja eine Zeit, in der auch wie soll man sagen, Unternehmer beispielsweise, das waren SPD-Wähler, die gibt es bestimmt auch noch heute natürlich. Aber da ist irgendwas verrutscht. Wodurch ist das entstanden, dieses Gefühl, dass es unfair zugeht, dass es nicht mehr gerecht zugeht, dass Leistungsträger das Gefühl haben, wir werden da über Gebühr geschröpft. Wir hören immer nur noch eine Steuer, noch eine Steuer, noch eine Steuer. Und dann sagt man, lass es uns von den Wohlhabenden wegnehmen, von den Spitzenverdienern. Und dann schaust du nach und denkst, warte mal, Spitzenverdiener bin ich ja im Zweifel selber, weil der Spitzensteuersatz schon bei 68.400 Euro anfängt. Was kein Spitzengehalt ist in einer teuren Stadt wie München oder Hamburg. Hm. Und kommt daher diese Ernüchterung, dass die Leute sagen, nee, das funktioniert so nicht mehr für mich.
Also im steuerlichen Bereich haben wir ja vieles, was im Argen liegt. Diese Steuererhöhungsvorschläge, ob das die Vermögensteuer als Vorschlag ist, Vermögensabgaben waren als einmalige mal angesprochen. Also Sie können so die Wahlkämpfe 9, 13, 17, 21 und 25 durchgehen. Und jedes Mal tritt die SPD mit der Vorstellung an, wir erhöhen die Steuerbelastung, auch bei der Einkommensteuer in der Spitze. Dann stellen die Menschen eben fest, dass das sie irgendwie vielleicht dann doch in irgendeiner Art und Weise betrifft. Vor allen Dingen, wenn es dann ganz konkret ausgebreitet wird in verschiedenen Wahlkämpfen. In der Vergangenheit haben wir das dann gesehen, dass es besonders schwierig war. Auf der anderen Seite in der Arbeitsmarktpolitik die Vorstellung, das Forderungselement des alten Forderns und Förderns, das Gerhard Schröder mit den Hartz-Reformen implementiert hat, so runterzufahren, wie es im Grunde durch das Bürgergeld gemacht worden ist, das gutieren gerade die Fleißigen eben nicht. Und darauf zurückzugehen, das Forderungselement wieder einzuführen, es auch stark zu machen, wäre ein wesentlicher Fortschritt. Und ich hoffe, dass das Bürgergeld in dieser Art und Weise auch wirklich stark genug reformiert wird. Ja? Also das sind die zwei Elemente. Das ist in der Besteuerung weiter nach oben zu gehen. Das belastet, wenn man an die Vermögensteuer denkt, die Unternehmen natürlich schon in erheblichem Maße. Denn wir haben ja sehr hohe Vermögen, die bei den Familienunternehmen als Betriebsvermögen konzentriert sind. Die Diskussion um die Erbschaftssteuer sind ähnlich. Das bedeutet dann schon, dass viele sich sagen, dann gehe ich lieber ins Ausland.
Und abschließend nochmal gefragt, ist das, was wir da jetzt sehen, ist das die Wende, der große wirtschaftspolitische Wurf, den wir brauchen? Oder ist es in Wahrheit der Versuch, irgendwie ein großes Feuer mit ein bisschen Teewasser zu löschen?
Es ist mir zu wenig. Im Grunde muss man ja mit 4 Jahren Stagnation anerkennen, dass wir große Strukturprobleme haben. Und das bedeutet, dass die Unternehmen hierzulande zu wenig investieren. Damit sie investieren, müssen sie bessere Kostenbedingungen haben. Arbeitskosten sind hoch, Energiekosten sind zu hoch, Regulierungsintensität schnürt die Unternehmen ab und die Steuerbelastung ist zu hoch. Und im Grunde müssten wir in allen 4 Bereichen was haben. Bei Arbeits- und Soziales gehen wir die falsche Richtung. Bei den Energiekosten werden wir noch sehen. Das ist die größte Hoffnung, die wir haben im Moment. Wenn man den Koalitionsvertrag liest, spielt da am meisten. Regulierung ist ein ganz dickes Brett, weil man immer im Mehrebenensystem EU, Bund, Länder, Gemeinden ist. Und dann bei der Besteuerung bin ich skeptisch, dass es die Abschreibungen, die Superabschreibungen sind, die wirklich die Standortqualität verbessern. Es ist die Aussicht auf spätere Steuersenkungen, aber das hätte man dann auch gleich machen können.
Wettbewerbsfähigkeit, wenn wir das nicht hinkriegen, dann wird es dunkel in Deutschland.
Es ist vor allen Dingen auch ein Problem, wenn Sie es nochmal verbinden mit der Verteidigungsfähigkeit. wettbewerbsfähig zu sein, eine starke Wirtschaft zu haben, ist die Grundlage für die Verteidigungsfähigkeit.
Auch das.
Wenn Sie sich im Moment Russland anschauen, in der Veränderung der Produktionsstrukturen hin zu einer Kriegswirtschaft, das aber bei einer sehr niedrigen Verschuldung. Russland hat innerhalb Europas die niedrigste Verschuldung von allen Ländern.
Deswegen können wir auch auf die 300 Milliarden, die eingefrorenen, relativ einfach verzichten.
Ganz gut verzichten darauf. Ja. Also Sie werden eine Zeit lang damit zurechtkommen, bevor Hyperinflation oder etwas Ähnliches einsetzen. Und das ist wesentlich für diese Entwicklung, vor der wir im Moment stehen und vor der Aufgabe, die wir auch in der Arbeitsteilung mit den USA zu erfüllen haben.
Also, gutes Schlusswort. Wir könnten noch lange weiter. Wir sind leider am Ende der Zeit. Herr Miersch, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie haben ja ein bisschen was zu tun. Herr Feld kann Ihnen da noch Näheres erzählen.
Das wissen wir. Und wenn er den Koalitionsvertrag gelesen hat, dann weiß er auch, dass wir das durchaus annehmen.
Ich weiß. Keiner beneidet Sie. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Vielen Dank, Ibrahim, ganz herzlichen Dank. Alles Gute weiterhin. Das war's für heute und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.